Vater, ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Und ich danke dir, dass du uns überreich beschenkst, dass wir schmecken, sehen, hören und erleben dürfen, wie gut du bist. Und ich möchte dich bitten jetzt für diesen Gottesdienst, dass du uns berührst, dass du zu uns sprichst, jedem so auf die Art, wie es ihn anspricht. Und dass du das sagst, was du für jeden Einzelnen hast, auch. Ja, trotz meiner Nervosität bitte ich dich einfach, dass das ankommt, was auf deinem Herzen ist. Danke dafür. Amen. Wie bringt man Erntedank und Abendmahl zusammen? Hat die Birgit schon gefragt. Und das habe ich mich auch gefragt und habe mich da einfach so ein bisschen damit beschäftigt. Und da hat Gott mich so auf eine ziemlich Reise mitgenommen. Und was auch teilweise herausfordernd war, aber es sind einfach viele Sachen, die mich sehr bewegt haben und die würde ich einfach gern mit euch teilen. Tja, Erntedank wird ja schon viele, viele Jahre, wahrscheinlich Jahrhunderte gefeiert, aber die Welt hat sich verändert. Es ist eine andere Situation wie vor 100 Jahren. Wir gehen heute in den Supermarkt. Wir sind immer darauf angewiesen, dass das, was auf unserem Feld wächst, dass uns das ernährt. Und manchmal ist es vielleicht schwierig, so ein bisschen wieder den Bezug zu finden zu diesem Erntedankfest. Und habe mich dann gefragt, wie können wir das jetzt heute feiern? Und ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus, wie gewohnt. Genau, ich würde euch da einfach gern ein bisschen so mitnehmen. Das Erste, was mir so in den Sinn kam, war dieser Vers. Jesus sagt, sorgt euch nicht darum, was ihr essen sollt. Also, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur Essen und Kleidung? Schau die Vögel an, sie müssen weder säen noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Machen wir uns überhaupt Sorgen, was wir essen sollen? Machen wir uns heute überhaupt noch Gedanken darüber, ob wir genug zu essen haben? Haben wir heute mehr Vertrauen als die Menschen damals, zu denen Jesus geredet hat? Oder sind wir einfach nicht mehr so abhängig von Gott? Und darüber würde ich gern einfach so ein bisschen nachdenken. Weil oft wird dieser Vers, da wird ja oft drüber gepredigt und man überträgt es sehr schnell auf andere Bereiche, auf Finanzen. Sorgt euch nicht um Finanzen, um Beziehungen und so weiter. Und das ist auch richtig, denn Gott hat versprochen, dass er uns in allen Bereichen versorgt. Aber heute ist Erntedank und ich wollte einfach dem ein bisschen nachgehen, was es mit dieser Nahrung auf sich hat, ob das auch heute noch ein Thema ist. Und ja, in unserem Land können wir uns heute alles kaufen, was uns ernährt und was uns am Leben hält. Wir gehen in den Supermarkt, es sind eigentlich nur die Öffnungszeiten, die uns irgendwie einschränken. Gott sei Dank. Und das ist tatsächlich ein Grund zu feiern, weil das ist nicht selbstverständlich. Aber ich möchte noch einen Schritt tiefer gehen. Ist es wirklich selbstverständlich? Und sind wir heute wirklich so unabhängig? Die Realität sieht so aus. Unser Körper, unser Leben ist abhängig. Und zwar von vielen, vielen Nährstoffen. Wir sind so gemacht, dass unser Körper, wahrscheinlich ist die Liste nicht vollständig, unheimlich viele Dinge braucht, um einfach zu funktionieren. Und das meiste davon kann unser Körper nicht mal speichern, sondern wir brauchen das regelmäßig, damit es alles funktioniert. Und es genügt nicht, dass wir einfach irgendwas in unseren Magen reinfüllen, sondern es ist wichtig, was das ist. Frage ist, wo kommen die her? Ja, vom Supermarkt, aber es gibt 30.000 bekannte essbare Pflanzenarten. Unglaublich. Und das sind nur die Arten. Also da gibt es wahrscheinlich noch viele Untergruppen und verschiedene Versionen. Und diese unglaubliche Vielfalt steht uns zur Verfügung. Genau dafür, dass wir unseren Körper mit dem versorgen können, was er braucht. Und nicht nur das, es ist ja nicht nur das, dass wir satt sind, dass unser Körper funktioniert, sondern Gott hat uns auch eine unglaubliche Fülle an Geschmack und an Freude und auch ja, fürs Auge. Man sieht, es sieht einfach auch schön aus. Er hat uns diese Fülle wirklich zur Verfügung gestellt. Und er fordert uns auch auf, das zu genießen. Er sagt auch, feiert Feste, ladet Freunde ein und ja, esst auch mal bei einem Fest mehr, als ihr braucht, als euer Körper braucht. Ist auch okay. Weil er uns einfach diese Fülle schenken möchte. Tja, aber diese Pflanzen, was ist mit denen? Ich denke, selbst wenn man im Biounterricht geschlafen hat, ist klar, auch Pflanzen wachsen nicht einfach so. Ja, sie brauchen Wasser, Luft, Licht, Wärme, Erde. In der Erde sind viele Nährstoffe. Und als ich da so ein bisschen recherchiert habe, also ich bin jetzt kein Biologe, aber das, was ich gelesen habe, fand ich einfach faszinierend. Die Erde ist nicht einfach Erde, sondern da leben Billionen Lebewesen. Und die sind alle irgendwie voneinander abhängig. Die leben in Symbiose. Und wenn man jetzt einen Quadratmeter nimmt und 30 Zentimeter tief gräbt, dann leben da 2,5 Billionen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Algen, 1 Million Fadenwürmer, 100.000 Milben, 50.000 Springschwänze, 25.000 Rädertiere, 10.000 Borstenwürmer, 100 Käferlarven, 100 Zweiflügellarven, 80 Regenwürmer, 50 Schnecken, 50 Spinnen und 50 Asseln. Ja, das ist nicht eklig. Und zwar, das ist unsere Grundlage. Die nehmen wir den Regenwurm. Ja, Gott hat dem Regenwurm eine Aufgabe gegeben. Und zwar lockert er den Boden auf, damit das Regenwasser gespeichert werden kann. Sie ernähren sich von den Blättern von abgestorbenen Pflanzenteilen und die ziehen sie runter in die Erde. Aber sie können sie gar nicht richtig verdauen. Deswegen gibt es Bakterien und Pilze, die die Nahrung wiederum zerkleinern. Und dann können die Regenwürmer sie essen. Und dann wiederum scheidet der Regenwurm den Kot aus, der wieder der Dünger für die Pflanzen ist. Wenn wir noch weiter gehen, Bakterien, was tun die denn? Also jetzt, das ist jetzt sehr vereinfacht, gell? Also alle Lebewesen brauchen Stickstoff. Der kommt in der Luft aber nur in dieser elementaren Form vor. Und das können Pflanzen nicht aufnehmen. Deswegen gibt es eben diese Bakterien, da gibt es diese Knöllchenbakterien, die diesen Stickstoff in Ammoniak und in Ammoniumionen umwandeln, was die Pflanzen wiederum aufnehmen können. Andere Bakterien wandeln diesen Ammoniak und diese Ammoniumionen wieder in Nitrit und Nitrat um. Und das können die Pflanzen teilweise noch besser aufnehmen. Also, ihr seht, eigentlich ein Wunder, dass das alles funktioniert. Es ist ein Wunder. Und wo ich das so gelesen habe, das kann sich kein Mensch ausdenken. Also, das ist so ein hochkomplexes System und wir Menschen haben da nur wirklich einen ganz, ganz kleinen Teil davon überhaupt verstanden, wie das funktioniert. Und das ist unsere Lebensgrundlage, auch wenn sie eklig sind, die Insekten. Und wir sind tatsächlich darauf angewiesen. Und ich denke, da muss uns doch eigentlich der Mund offen stehen bleiben. Leider, wenn man da so recherchiert, kommt man an einer anderen Realität nicht vorbei. Nämlich, dass dieses Ausgeklügelte und dieses System ins Kippen geraten ist und bedroht ist. Und da bin ich über ziemlich bestürzende Dinge gestolpert oder ja, drauf gestoßen, wo es nämlich heißt, in Deutschland sind die Bodenorganismen jedoch im Vergleich zu anderen EU-Mitgliedstaaten als besonders durch Pflanzenschutzmittel gefährdet anzusehen. Die roten Listen zeigen, dass die Bestände von 37% der Regenwurmarten zurückgehen. Auch bei Gliederfüßern wie Asseln und Tausendfüßern nehmen mehr als 20% der Arten in den Beständen ab. Um diesen Trend zu stoppen, ist ein umfassender Bodenschutz notwendig. Tja, was ist passiert? Nicht nur Pflanzenschutzmittel, Überdüngung, Flurbereinigung, all das gefährdet diese Grundlage, diese Biodiversität, die wir brauchen. Diese Biodiversität ist notwendig auch, je diverser, je vielfältiger die Umwelt ist, desto mehr CO2 kann es auch speichern. Und es sieht dramatisch aus. Und davor können wir uns eigentlich nicht verschließen. Das Problem ist, wenn wir jetzt auf Dünger komplett verzichten, reduzieren sich unsere Nahrung auf 50%. Das heißt, wir können gar nicht mehr alle Leute ernähren ohne Dünger. Würden wir 100% auf Biolandwirtschaft umstellen, was fördert wiederum diese Artenvielfalt, bräuchten wir 25% mehr Fläche. Problem, wir müssten wieder Naturschutzgebiete und Wälder umwandeln, was wiederum den Lebensraum zerstört. Also Dilemma. Und da möchte ich jetzt kurz anhalten. Wie geht's euch damit? Also ich muss sagen, das war der Punkt an der Vorbereitung, wo ich gedacht habe, oh, das geht in eine ganz falsche Richtung. Wir wollen Erntedank feiern. Und als ich das alles so gelesen habe, ich war echt aufgewühlt. Ich wusste vieles schon, aber es hat mich total umtrieben und ich bin es nimmer losgeworden und ich wollte mich ablenken und habe gedacht, was mache ich jetzt? Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr denkt, oh nee, nicht dieses Thema. Und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass oft diese Themen, wo wir denken, da gehen wir lieber drum rum, da gucken wir lieber nicht hin, dass da oft Gott einen Schatz drin versteckt hat und was einfach was hat, wo uns was zeigen möchte. Und tatsächlich, so ging es mir an diesem Abend auch. Und deswegen habe ich jetzt da weitergemacht. Habe mich gefragt, ja, auch da kommen wir nicht dran vorbei. Es hat schon früh angefangen. Wir haben eine Aufgabe bekommen. Gott hat dem Menschen die Verantwortung für die Erde gegeben. Und das heißt, und der Herr, Gott nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hat uns Menschen geschaffen, ins Paradies gesetzt und hat gesagt, passt auf, da drauf. Und ich glaube auch, Menschen, die nicht an einen Schöpfer glauben, merken das und spüren das, dass wir irgendwie falsch damit umgegangen sind, was uns anvertraut worden ist. Und ich glaube, ja, das war nicht nur bei Adam und Eva so, sondern ist auch bei uns so. Der Mensch will selber kontrollieren. Er will unabhängig sein und er will meistens mehr, als er hat. So wie, ja, sie wollten sein wie Gott und sie wollten auch noch diese anderen Früchte, obwohl das andere eigentlich genug war. Tja, und habe ich mir überlegt, was passiert da eigentlich in uns, dass wir uns da so unwohl fühlen? Und im Grunde kann man es wahrscheinlich auf zwei Gefühle oder reduzieren. Es kommt so ein ungutes Gefühl von Schuld, von Angst. Irgendwie können wir uns ja da nicht rausnehmen. Jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, sind wir ja irgendwo wahrscheinlich dran beteiligt. Angst, tja, die Zahlen sagen, dass das eigentlich immer weiter fortschreitet. Wo geht es hin? Und das Problem ist mit diesen Gefühlen, wir werden sie einfach nicht los. Und wenn wir so rumgucken in den Medien oder einfach auch uns unterhalten, dann treffen wir immer wieder auf verschiedene Strategien. Der Mensch hat Strategien, damit umzugehen, mit dem, was er nicht aushalten kann. Und ich glaube, je nachdem, wie man gestrickt ist, haben wir einfach verschiedene Dinge, verschiedene Wege, damit umzugehen. Das begegnet uns ja auch oft. Wir suchen Schuldige und verurteilen. Ja, und diese großen Firmen, die ihr Abwasser da in die Flüsse leiten und wer auch immer das, und die da dreimal im Jahr in Urlaub fliegen, die sind ja die Schuldigen. Oder manchmal verharmlosen wir das und sagen, naja, ich merke ja eigentlich jetzt nicht so richtig was davon, von diesem ganzen Umweltthema. Uns geht's doch gut und naja, vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm. Oder wir fangen an, oder manche verleugnen das auch und sagen, naja, das sind wieder die Medien, das wird wieder einfach uns suggeriert, dass das alles so schlimm ist und das kann ja eigentlich nicht sein. Oder wir resignieren und sagen, naja, geht eh alles den Bach runter, was soll ich mich da jetzt noch bemühen? Auch das haben wir in letzter Zeit öfters auch mitgekriegt, vor allem bei der jungen Generation, dass die Angst in Aggression auch umschlägt, ja? Dass sie sich festkleben, haben wir ja gehabt, Sachbeschädigung, dass einfach auch aggressiv miteinander umgegangen wird. Oder verschieben die Verantwortung weg und sagen, naja, warum soll ich mich, ich bemühe mich, das alles richtig zu machen und was machen die anderen, wenn das... Da müssten wir doch einfach mal Gesetze schaffen, die das alles irgendwie regeln. Das bringt doch nichts, wenn ich da ein bisschen was mache. Mein Aufreger ist ja auch immer dieses, ich versuche wenig zu fahren und dann die Formel 1, fahren im Kreis, sinnlos, pushen Sachen in die Luft. Ja, wir haben es alle. Oh, ich könnte mich stundenlang aufregen, was die anderen alles falsch machen. Ja, also, ja, man sieht es und es entmutigt und man denkt so, ja. Oder wir lenken uns ab. Wir sagen, naja, ach, lass uns doch gucken auf die Schönheit und die Schönheit der Schöpfung. Und es ist gut. Aber wir wollen oftmals einfach nicht hinschauen. Auch ich, so ging es mir an dem Abend. Ja? Ich habe gedacht, was, soll ich jetzt einen Film gucken oder so, dass ich das irgendwie wieder loswerde, weil ich muss mal auf andere Gedanken kommen. Ja, oder Depression zu sagen, ich bin einfach ohnmächtig und ich kann nichts tun. Viele betäuben sich. Ja, Sucht ist ja auch oft ein Mittel, verschiedene Substanzen, um bestimmte Gefühle einfach nicht zu fühlen. Andere sagen, oh, ich muss die Ärmel hochkrempeln, ich muss mich mega anstrengen, ich muss machen. Alles machen, alles umsetzen und dann wird mein Gewissen vielleicht leichter. Oder dann kann ich vielleicht das, was die anderen nicht machen, irgendwie wieder ein bisschen aufarbeiten oder so. Und ich denke, ja, je nachdem, wie wir so ticken, also ich kenne vieles davon. Problem ist nur, immer wieder kommen Situationen, da gehen diese ganzen Pflaster einfach wieder weg und es ist wieder da. Und so ging es mir an diesem Abend. Und dachte ich, was mache ich? Und dann ist mir plötzlich so eingefallen von Alten Testament, wo gerade der König Ahab und viele Propheten haben diese Schuld erkannt von dem Volk und die haben ihre Kleider zerrissen, haben Buße getan, sind auf die Knie gegangen und dann habe ich gedacht, okay, ich habe keine andere Möglichkeit und ich habe einfach das gemacht und habe gedacht, okay, Herr, vergib uns auch als Menschen, was wir angerichtet haben und ich bin Teil davon. Und dann ist echt ziemlich krass in mir was passiert. Es war wirklich so, auf einmal ist es leicht geworden und auf einmal habe ich gemerkt, so, diese Last wird leichter und habe so eine Freiheit gespürt. Und es hat so gut getan, diese Verzweiflung über dieses Dilemma ihm hinzulegen. Und das ist der Punkt, wo es um dieses Kreuz geht, was wir nachher im Abendmahl auch nochmal in den Mittelpunkt stellen wollen. Wir werden das nicht los. Wir werden diese Schuld, diese Angst nicht los. Aber er ist uns entgegengekommen, weil er das gewusst hat und hat gesagt, ihr werdet es nicht los, aber kommt zum Kreuz, kommt zu mir, tut Buße, schmeißt es mir hin und ich nehme euch diese Schuld, diese Angstgefühle weg. Und wir haben es nicht verdient. Und wir können es auch selber nicht loswerden. Und was dann passiert ist, dann bietet er uns Vergebung und Erlösung an. Und dann wird es wieder heller, wird es wieder bunter. Und es verwandelt sich was. Es ist was anderes in mir entstanden. Nämlich eine Dankbarkeit und auch eine Ehrfurcht. Und hat uns das einfach weggenommen. Und diese Dankbarkeit, dass ich das empfangen darf, was er schenkt, obwohl ich es vermasselt habe, obwohl ich oft so undankbar bin. Und jetzt könnte man sagen, naja, machen wir es uns damit nicht ein bisschen einfach? Und ich finde, der Einwand ist wahrscheinlich berechtigt. Und trotzdem gibt es keinen anderen Weg. Und es bedeutet nicht, dass wir die Augen vor der Realität verschließen. Sondern ich glaube, diese Dankbarkeit und diese Ehrfurcht setzen uns in Bewegung. Schuld und Angst lähmt uns. Und wenn er uns vergibt, dann können wir hinschauen. Dann können wir uns berühren lassen von dem, was passiert. Auch davon, was wir jetzt in den Nachrichten gehört haben im Amazonasgebiet, ja, diese große Dürre, wo die Menschen wirklich ihre Lebensgrundlage verlieren. Da können wir hinschauen und uns berühren lassen. Wir müssen immer das wegschieben, weil wir nicht damit umgehen können. Und ich glaube, diese Dankbarkeit und die Ehrfurcht, die lässt uns nicht da stehen, wo wir stehen. Wir gehen anders mit dem um, was uns geschenkt ist. Unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und er will uns ein neues Leben schenken und er will uns die Last nehmen. Und es gibt auch Hoffnungsschimmer, auch in der Umweltkrise. Es gibt Ideen, es gibt Initiativen, die auch Hoffnung machen. Und ich glaube, gerade wir als Christen sind aufgefordert, uns zu beteiligen, auch zu beten, um Weisheit und darum, dass sich das Gute durchsetzt. Er tut auch heute noch Wunder und er kann auch heute noch eingreifen. Und er hat immer versprochen, dass er uns versorgt und das gilt auch noch heute. Und ich glaube, wir als Christen, wir können und sollten uns einmischen und uns für diese Schöpfung einsetzen, für das, was er uns auch geschenkt hat. Und das ist ein Grund zu feiern. Ich hoffe, es war nicht zwischendurch herausfordernd und düster, aber dieses Düstere hat er durchbrochen. Und das dürfen wir heute feiern. Und deswegen passt für mich das Abendmahl und Erntedank zusammen. Wir dürfen dankbar sein für dieses Wunder, wie er das alles in der Schöpfung zusammengefügt hat, dass wir was zu essen haben. Und er kommt uns entgegen, wo wir schuldig geworden sind, wo wir das wirklich aufs Spiel gesetzt haben. Und wir dürfen neu kommen, wir dürfen Buße tun, uns diese Last abnehmen lassen und aus dieser Gnade heraus weitergehen, besonnen und mit Hoffnung. Ich würde es gerne mit euch gemeinsam dieses Abendmahl feiern. Und mich hat es so ein bisschen jetzt inspiriert, wie damals die ersten Christen. Die haben ja das Abendmahl täglich in ihren Häusern gefeiert und die haben das immer auch irgendwie mit Essen kombiniert. Und die haben vor jedem Essen das Abendmahl gefeiert und haben dieses Kreuz in die Mitte gestellt. Und das wollte ich heute so ein bisschen nachahmen. Das heißt, dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern. Das wird Renate mit uns machen. Und dass wir dann anschließend wirklich auch so ein bisschen Raum haben, nochmal darauf zu reagieren und dieses Anteil nehmen, Anteil geben an dem, was Gott uns vielleicht auch aufs Herz gelegt hat. Und dann werden uns die beiden auch noch ein bisschen im Lobpreis begleiten, dass wir da einfach auch nochmal auf diese Art und Weise darauf reagieren können. Und lasst uns das feiern, was er für uns getan hat.